Ah, wunderbar. Gucken, ob wir das nach der Predigt gut hinbekommen. Ne? Ich glaube, die machen jetzt da draußen große Kritik. Die sollten wir reinholen. Ne? Die haben das gut gemacht. Ja, das Thema heute ist Ostern, glaube ich. Heute Morgen habe ich die Rollladen hochgezogen und habe gedacht, vielleicht habe ich mich vertan. Weihnachten war ich aber auch schon dran, also es war hinter mir. Musste es also Ostern sein. Und das Thema heute Morgen ist, warum ist Ostern mehr als ein Happy End? Warum ist Ostern mehr als ein Happy End? Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, wenn euer Herz so wegschmilzt in irgendwelchen Filmen, wenn die große Krise da war, aber am Ende liegt sich das Liebespaar doch irgendwie in den Armen und sind zusammengekommen. Oder wenn so ein Trupp von Leuten ja für ein Ziel kämpfen und es gemeinsam erreichen. Oder wir sind doch richtig programmiert auf Happy Ends. Oder nicht? Ich weiß nicht, wie ging es dir, als Richard Gere endlich es geschafft hat, sein Pretty Woman in den Armen zu halten. Die ganzen Wirrungen des Filmes sind einem noch im Kopf, aber am Ende haben sie doch die Kurve gekriegt, oder? Und wir haben nur noch nach den Taschentüchern gegriffen. Ja, oder vielleicht wisst ihr beide das. Habt ihr Cool Runnings gesehen? Ja, die jamaikanische Bobmannschaft, die überhaupt gar nichts mit Bobfahren und Eiskanälen zu tun haben, aber sich zusammentun und versuchen, die beste Bobmannschaft der Welt zu sein? Und am Ende gewinnen sie zwar den Preis nicht, ja, genau, tragen den Schlitten da und sieht ganz lustig aus mit ihren Rasterlocken und alle sind schwarz gefärbt und stehen da am Eiskanal neben Schweizern und Kanadiern und die lachen sich halber tot. Aber was gewinnen sie am Ende? Und wo fiebert man am Ende mit? Sie werden nachher als Gruppe zusammengeschweißt. Ah, ich weiß nicht, ob du den letzten James Bond dir angeguckt hast, oder? Wie James Bond diesen mysteriösen Le Chiffre verfolgt. Und am Ende kriegt er ihn doch. Ich denke, es ist doch interessant, wie wir alle auf ein Happy End immer warten, oder? Ah, der eine ist da. Hey, Harald, das ist für dich. Wo ist der zweite Mann? Ja, wir warten die ganze Zeit auf euch hier. Jetzt ist er voll. Jetzt hat er Pech gehabt. Jetzt muss ich durchziehen, du. Sonst verpasse ich den Anschluss hier. Es ist nicht so, dass wir alle auf so ein persönliches Happy End auch warten. Was tun wir alles, damit wir ein persönliches Happy End erleben? Manchmal arbeiten wir richtig schwer dafür, auch so ein Happy End zu erleben. Und es gibt da, glaube ich, so verschiedene Mottos, die wir uns setzen, damit wir dieses Happy End irgendwie erreichen, so ein Lebensmotto. Kennt ihr dieses Lebensmotto? Hey, ich arbeite nur hart genug. Aber meine Kinder sollen es vielleicht besser haben. Oder die in meiner Familie sollen es vielleicht besser haben als ich persönlich. Oder das, was ich irgendwann erlebt habe, das soll denen ja nicht widerfahren. Und du arbeitest darauf, dass die Sache irgendwie einen guten Ausgang nimmt. Kennst du das? Kennst du das, wenn du dir andauernd die Frage stellst, wird's wohl reichen bis zum Schluss? Wenn du wieder eine Faust in der Tasche machst, weil du merkst, ich krieg's nicht hin? Arbeite nur hart genug. Warum? Weil wir unbedingt ein Happy End wollen. Wir wollen, dass irgendwann die Leute gut von uns reden. Wir möchten, dass das Ende irgendwie gut wird. Wird's denn reichen? Was ist denn, wenn du plötzlich als Leistungsträger versagst? Und wenn du wirklich merkst, ich kann gar nichts dafür tun, damit das Ganze hier gut wird? Ich versuche nur hart genug zu arbeiten, aber ob es mir die Welt irgendwann danken wird, wer weiß das schon. Es gibt die Zweiten, die sagen zu sich selber immer, ich versuche gut zu sein. Ich tue keiner Fliege was zu Leide. Ja, ich habe irgendwie die ganze Welt so ein bisschen lieb. Ich versuche irgendwie ganz okay zu sein. Ich tue keinem was, die tun mir nichts, das ist schon in Ordnung. Aber meint ihr, das wird reichen? Bis zum Schluss? Ich weiß es nicht. Meint ihr, dass so eine Lebenseinstellung wirklich bis zu einem Happy End reicht? Wenn man hergeht und sagt, naja, ich versuche da so irgendwie konfliktfrei durchzukommen und mich durch das Leben zu manövrieren. Es gibt andere, die sagen, naja, wird schon reichen, der da oben hat eh alle lieb. Naja, muss er mich irgendwie auch lieb haben und das klappt schon irgendwie. Ja, so eine innere Haltung, ich will mal sagen, so ein bisschen, naja, wird schon klappen irgendwie. Der wird seiniges da oben dafür tun und naja, ich versuche es halt auch mal ein bisschen und so. Ob das reicht für ein Happy End in meinem Leben am Schluss? Ist doch interessant, so ein Happy End baut sich ja über einen Film hinweg komplett auf. Ja, da ist vielleicht eine versprengte Masse oder vielleicht ein einzelner Mann. Ja, mit einem Problem meistens. Wir haben immer irgendwie ein Problem. Ist euch das mal aufgefallen? Jeder Film fängt an mit einem Problem. Der Mann sucht eine Frau. Die Gruppe muss einen Krieg gewinnen, weil irgendein übermächtiger Feind da ist. Immer fängt alles mit einem Problem an. Und meistens geht es in solchen Filmen ja darum, wie sich dann die Gruppe findet. Oder wie der Mann die Frau findet. Oder die Frau den Mann. Oder wie auch immer. Und da gibt es meistens Komplikationen und irgendwie klappt es dann am Ende doch. Aber irgendwie wäre es doch schön, wenn es doch bei uns auch so wäre, oder? Ich meine, mit Problemen starten wir alle. Da sind wir uns doch einig, oder? Nur kriegen wir dann am Ende auch so die Kurve? So wie in diesen Filmen? Ja, ist das wirklich so, dass Musik ausspielt, wenn ich den Zug aufmache und aufs Bahnsteig trete und eine Frau kommt dir entgegen mit einer Flasche Champagner und begrüßt dich? Nee, wahrscheinlich suchst du dein Gepäck. Ich habe so darüber nachgedacht, über diese Osterpredigt und wie ich da so einsteige. Und mir ist irgendwie aufgefallen, irgendwie kommt es mir eher so vor, als ob wir geboren worden sind mit einem Gen, das jegliches Happy End irgendwie versaut. Oder? Wir versauen immer komplett den Einsatz. Wir peilen die Situation nicht, ja? Unser Partner steht uns gegenüber, hä? Der Ring im Champagnerglas und wir fragen, ob es Mineralwasser gibt oder so. Irgendwelche komischen Situationen, die wir kein bisschen peilen und wir versauen unseren Einsatz. Wir schätzen die Situation falsch ein. Wir machen nicht das, was unser Umfeld erwartet, ja, und kriegen den Einsatz nicht hin und vergeigen komplett das Happy End. Ist das ja schon mal so gegangen? Ich glaube schon ein paar Mal, oder? Auch in deinem Leben? Ich denke, sollten einen Blick auf Ostern wenden, um einfach mal zu schauen, was und worin liegt denn bitte schön hier das Happy End? Und warum ist Ostern mehr als ein Happy End für uns? Und warum kann Ostern für uns mehr sein als nur ein guter Schluss an einem Film? Ich denke mal, wir sollten uns ein bisschen in den Blickwinkel von den Jüngern begeben, die ja Jesus Christus begleitet haben in der Zeit, in der er war auf der Erde. Eben haben wir ja den Blickwinkel mitbekommen vom Harald und vom Andreas. Die sind draußen beide. Die erholen sich wahrscheinlich irgendwie. Künstlerische Pause. Von zwei Engeln, die sich unterhalten. Und ich bin mal gespannt, wie Engel miteinander kommunizieren und ob die so einen Dialog führen werden. Aber ich denke mal, wir sollten mal schauen, was denkt ihr, wie haben denn die Jünger das Ganze erlebt? Und der Leidensweg Jesu beginnt ja mit einem ziemlich heftigen Tamtam. Wir sehen das in Lukas Kapitel 19. Da zieht Jesus in Jerusalem ein, setzt sich auf einen Esel und die Leute in Jerusalem, die kriegen das mit. Ja, die machen sich alle Palmzweige ab, legen das in den Weg und rufen Hosianna, der kommt im Namen des Herrn. Ja, großer Showdown. Die Jünger haben gedacht, meine Güte, ey, wenn das der Anfang ist von, oh, wir haben es doch richtig gemacht, oder? Richtiger Kerl, richtiger Platz, richtiger Ort, die Leute feiern uns, das wird prima. Hier kommt der Sohn Davids und morgen holen wir uns den Tempel. So haben die gedacht. Die haben gedacht, naja, das Happy End, das nehmen wir jetzt vorweg. Wir kommen hier mit dem Messias an, ziehen rein nach Jerusalem und wir werden jetzt die Herrschaft über Israel holen und die Römer schmeißen wir raus. Kein Problem. Wir haben hier den, der Blinde sehen macht. Ganz Jerusalem ist auf unserer Seite. So ist Jesus Christus eingezogen nach Jerusalem. Ich möchte das mal vorlesen. Laut sangen sie, damit ist Jerusalem gemeint, gelobt sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden mit uns geschlossen, Lob und Ehre dem Allerhöchsten. Pharisäer sagen, hey, mach, dass die mal hier alle die Klappe halten. Und Jesus sagt zu ihnen, hey, wenn die ruhig sind, dann werden die Steine schreien. Wenn ich jünger gewesen wäre, hätte ich auch gedacht, jetzt geht's die Party richtig los. Wir kommen im Namen des Herrn und wir haben den König dabei. Das war aber irgendwie nicht das Happy End, oder? Die nächste Station, die wir sehen, kommt ein Kapitel weiter, gerade ein paar Verse. Und da sehen wir wirklich, wie wir Menschen dazu geneigt sind, das Happy End komplett zu versauen. Da sitzen die Jünger mit Jesus am Abendmahl. Und man muss sich das vorstellen, Jesus setzt das Abendmahl ein als Gedächtnismahl. Ja, nach einem Abendessen legt er ihnen das Brot vor als Symbol dafür, dass er seinen Leib hingeben wird, dass sie leben können. Er bricht seinen Körper dafür, dass sie nicht sterben müssen. Dann nimmt er den Kelch und macht ihnen klar, dass durch das Blut dieses Bundes ihnen die Sünden vergeben werden können. Und zeigt ihnen dieses Abendmahl und die peilen keinen Meter, was da wirklich abgeht. Das sehen wir an einer Geschichte oder an einem Vers, der steht in Lukas Kapitel 22, Vers 24. Da steht nämlich, nachdem da Jesus fertig war, haben die Jünger sich unterhalten und haben sich darüber gestritten, wer denn jetzt der Größte hier am Tisch ist. Coole Diskussion nach dem Abendmahl. Oder? Da ist doch richtiger heiliger Flair aufgekommen, als die dahergegangen sind, oder? Das haben die doch komplett versemmelt. Das meine ich jetzt zumindest. Schauen wir uns die nächste Station an. Was mir aufgefallen ist, ist jetzt, als ich mir so die ganze Ostergeschichte durchgelesen habe, die Jünger haben mit Jesus ja die komplette Nacht durchgemacht. Die haben das Abendmahl mit ihm gehalten. Und dann sind sie ja nach dem Abendmahl in den Garten Gethsemane gegangen und Jesus wollte mit ihnen beten. Wollte. Weil die sind ja eingepennt. Das heißt, das war nicht so wirklicher Dialog. Und sie haben komplett verpasst, wie Jesus so die erste tiefe Berührung hatte mit dem, was auf ihn wartet, als er nämlich Blut schwitzt und betet, dass das am besten alles an ihm vorübergeht. Und meine persönliche Überzeugung ist, dass wir zwar diese äußerlichen Geschichten, die Schmerzen, die er ja getragen hat, die ihm äußerlich zugefügt worden sind, nur sehen können. Aber wie viel größer, denkt ihr, ist die Dimension, die Jesus getragen hatte im geistlichen Bereich? Das heißt, die Schmerzen, die er empfunden hat für die Welt. Wie viel mehr ist das, was er empfunden hat, was Sünde angeht, die er getragen hat? Wir denken meistens daran, was Jesus an Schmerz getragen hat, das man äußerlich sieht, als er gepeitscht worden ist, als er hochgetrieben worden ist auf Golgatha und als ihm die Nägel in die Hände und in die Füße reingerammt worden sind. Der Dornenkranz, genau. Aber wie viel mehr ist es das, was er getragen hat, in einer Dimension, die wir gar nicht sehen können. Nämlich in der Dimension, die ihn, glaube ich, noch viel, viel heftiger getroffen hat. Nämlich, dass er unsere Schuld und Sünde getragen hat. Das, was gar nicht sichtbar ist. Und wie sehr gehen die Jünger her und versauen auch hier wieder das Happy End? Petrus bekommt gesagt, du pass mal auf, du wirst mich verleugnen. Als er verhört wurde, war die große Depression da und sind alle verschwunden. Ich glaube, nur Maria Magdalena und Maria, steht in der Bibel, waren großartig da mit Johannes. Alle anderen waren irgendwie weg, waren gar nicht da, sind abgehauen. Das war niemand da, der ihm geholfen hat, als er das Kreuz hochgetragen hat, außer jemand, der nichts mit den Jüngern zu tun hatte? Ja, da wurde Josef von Arimathea herangezogen. Und als Jesus dann gestorben ist, kam dann über die Jünger die große Depression. Sie haben sich versteckt, hatten Angst vor den hohen Priestern. Jesus Christus, ihr Meister, ist gestorben. Der, den sie 2 Tage vorher gefeiert haben als den großen König der Juden, der eingezogen ist im großen Tamtam nach Jerusalem, hängt plötzlich am Kreuz und ist tot. Und da sehen wir, dass so ein Happy End meistens mit persönlichen Erwartungen sehr, sehr wenig zu tun hat. Die haben erwartet, der wird der große König, jetzt in diesem Augenblick. Haben nicht hingehört, was Jesus ihnen gesagt hatte. Sie haben nicht verstanden, dass Jesus Christus bei seinem ersten Kommen Ruhm und Ehre in dem Sinne so gar nicht empfangen wird. Sondern dass er kommen und leiden muss und sterben muss für sie persönlich. Sie hatten alles auf eine Karte gesetzt und das war Jesus Christus und die hing nur am Kreuz. Sie haben sich versteckt und hatten Angst. Hatten Angst, genauso leiden zu müssen wie er selber. Ich glaube, aus der Sicht der Jünger und aus ihrem Blickwinkel hat Jesus Christus auch das Happy End versaut, oder? Hätte er sich auf den Tempel setzen können. Er hätte ja im Garten Gethsemane seinen Jüngern sagen können, so, jetzt machen wir mal einen hier Widerstandstruppe. Hat er aber nicht. Ups, den brauche ich nicht. Lass liegen. Was denkt ihr, wie kann Ostern zu unserem persönlichen Happy End werden? Ich denke mal, Ostern kann zu unserem persönlichen Happy End werden, wenn wir einen Schritt weiter gehen. Nicht am Kreuz stehen bleiben, sondern sehen, was da noch hinüber hinaus auf uns wartet. Das richtige Happy End kommt zum Schluss und ist ganz anders als das Happy End, was wir manchmal erwarten als Menschen. Nämlich, dass er aufsteht von den Toten, dass er über den Tod triumphiert. Und damit macht er einen richtig großen Unterschied, weil er anders ist als alle die, die vor ihm gestorben sind. Es gibt viele, viele Leute, die haben nette Sachen gesagt. Es gibt viele Leute, die haben super Gesellschaftssysteme entwickelt. Es gibt viele Leute, die sind hergegangen und waren Märtyrer für die Ideen, die sie hatten. Aber es gibt einen nur, der hergegangen ist und hat sich für das, was er gesagt hat, selber verwendet. Hat sich für uns verwendet und ist auch vom Tod wieder auferstanden. Ihr müsst euch vorstellen, an diesem Ostertag, als diese Frauen an das Grab gekommen sind und haben gesehen, dass dieser Stein weggerollt ist, sind die ältesten Prophetien in der Bibel, die ältesten Vorhersagen, die in der Bibel drinnen stehen, erfüllt worden. Und Gott hat wieder das hergestellt, was er herstellen wollte, nämlich die Beziehung zwischen uns und ihm, weil er uns lieb hat. Und deswegen ist er diesen Weg gegangen. Und ich finde diese Begegnung mit den Engeln am Grab, finde ich, hat eine ganz besondere Tiefe, als nämlich die Engel sagten, für die, die mitschreiben oder reingucken in die Bibel in Lukas 24, Vers 5, die Frauen erschrakten und wagten nicht, die beiden anzusehen. Und jetzt kommt die Frage, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und ich glaube, das ist eine generelle Frage auch an uns. Wenn wir unser Leben verknüpfen mit diesem Happy End und uns auch die Frage stellen, warum suchen wir den Lebenden bei den Toten, ist die Frage, wo gucken wir denn nach? Wo schauen wir nach und wo versuchen wir, Leben für uns selber herzubekommen? Jesus hat den richtigen Showdown drauf, oder? 3 Tage später kaum einer da, außer zwei Frauen. Und die sind ganz außer sich vor Freude. Und die Frage, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Nichts von dem, was Jesus vorhergesagt hatte, was er angekündigt hatte, hat er in irgendeiner Art und Weise verpasst. Alles, was er gesagt hat, ist eingetreten. Und alles das, was über ihn gesagt wurde, weit über 1000 Jahre zuvor, ist eingetreten an diesem Tag. Nämlich, dass er von den Toten auferstehen wird. Es ist keine Momentgeschichte, sondern das ist ein Teil mit einer Dimension, die wir 2008 Jahre später immer noch feiern. Naja, eigentlich müsste ich ja 30 Jahre abziehen. Na egal, das ist mir jetzt zu kompliziert. Wie kann jetzt dieses Happy End zu deinem Happy End werden? Ich habe ja angekündigt, was wir alles tun, manchmal, um so ein eigenes Happy End zu erzeugen in unserem Leben. Und wenn du hergehst und hast diese Philosophie drauf, dass du nur hart genug arbeitest für dich und für die, die in deiner Familie sind, dann möchte ich dir sagen, du pass mal auf. Für das Happy End bist du nicht mehr zuständig, wenn du an Jesus Christus glaubst, sondern er ist zuständig dafür. Die Bibel sagt, wenn wir unser Leben ihm komplett zur Verfügung stellen, dann wird er alles hinzutun, was dazu nötig ist, um für ihn ein Segen zu sein. Er wird alles dafür tun. Das heißt, dass wenn wir unsere Verantwortung abgeben an den, der mit unserer Verantwortung besser umgehen kann, dann wird er das Beste aus unserem Leben machen. Und habt ihr schon mal gehört, dass sich jemand den Himmel erarbeitet hat? In meiner Bibel steht, dass man ihn geschenkt bekommt. Das ist der Grund, warum Jesus Christus gestorben ist. Wenn du hergehst und fängst an, dafür zu arbeiten, zu sagen, oh, ich versuche hier, komm, und Gott wird schon seinen Lohn da drauf hängen, ne? Dann wäre es ja umsonst, wenn Jesus Christus gestorben wäre. Ich versuche gut zu sein, hat seinen Abschluss gefunden mit dem, dass Jesus Christus gestorben ist. Warum? Weil er ist für deine Sünden gestorben. Das wäre ja nicht notwendig, wenn du keine Sünden... Das wäre jetzt zu weit. Aber es gibt einen tollen Bibelvers in Römer Kapitel 3, da steht, alle sind Sünder. Darum ist auch Christus für alle gestorben. Und er ist für alle auferstanden. Warum? Weil wir nichts aufzuweisen haben, was Gott irgendwie gefallen könnte. Außer nur einen Punkt. Nämlich, dass wir an Jesus Christus glauben und anerkennen, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Ich möchte zum Schluss meines Happy Ends Vergleichs mit einem Bild enden, was uns die Bibel selber anbietet. Eine sehr schöne Vorlage für uns selber. Nämlich, als diese Frauen zu diesem Grab kommen, ist dieser tonnengroße, runde Stein von dem Grab weggewälzt. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen auch für uns selber. Nämlich, wir sollten auch hergehen und sollten unser Herz mal öffnen, ja, und sollten Jesus rauskommen lassen aus unserem Herzen, so dass wir das aktiv wirklich leben, was da in uns selber drin schlummert. Ja, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hast du keine Chance, einen toten Christus zu leben, weil er lebt. Wir leben auch keine tote Religion, weil er lebt. Und wir leben, weil er lebt. Und von daher ist es, denke ich, wichtig, dass wir hergehen und unser Herz aufmachen und lassen ihn raustreten und lassen ihn zeigen, was er für uns vorbereitet hat. In der Bibel steht, dass mehrere hundert Menschen, nachdem er auferstanden ist von den Toten, ihn gesehen haben, leibhaftig, haben mit ihm geredet. Jesus hat geredet. Und ich denke mal, das ist das, was wir auch tun sollten. Ja, den Stein zur Seite machen, ihn raustreten lassen aus unserem Leben und ihn aktiv werden lassen. Mit dieser Auferstehungskraft, die er hat, für unser Leben hat. Und ich denke mal, so haben wir die Möglichkeit, dieses Happy End uns zu eigen zu machen. Wenn wir nicht am Kreuz stehen bleiben und diese große Depression miterleben, sondern wenn wir hergehen, auch am Grab stehen und sind begeistert von dem, wie er überwunden hat und wie er mit uns gemeinsam das feiern möchte. Wir haben eben schon gehört am Anfang zu der Predigt, das war aber nicht abgesprochen, aber so möchte ich auch gerne hier schließen, aus Johannes Kapitel 11, Vers 25, da sagt Jesus Christus, bevor das alles passiert ist, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Ich war sehr beeindruckt. Ich habe letzte Woche Donnerstag von, ich will mal sagen, einem meiner wichtigsten Mentoren und Bibelschullehrer die Sterbeanzeige in der Hand gehabt. Und da stand nicht Sterbeanzeige drüber, sondern Lebensanzeige. Ja, komplett in weiß gehalten, diese Anzeige. Und ich war sehr, sehr beeindruckt, wie die Familie das umgesetzt hat, was er sich immer gewünscht hat. Und wo genau dieser Bibelvers drauf stand. Und ich denke mal, das ist das, was unsere Hoffnung ist. Nämlich, dass der Tod schon längst besiegt worden ist und dass wir mit Jesus Christus leben dürfen. Und so lasst uns hoffentlich Ostern feiern und dieses Happy End gemeinsam feiern, dass er nämlich nicht bei den Toten auffindbar ist, sondern bei den Lebenden. Weil er ist das Leben. Frohe Ostern!